Nehemiah, ich habe es genannt, Mundschenk, Visionär, Städtebauer, eine ganz faszinierende Person und auch ein herausragender Leiter. Also seine Leitungskompetenzen, die werden wir heute und nächste Woche so ein Stück weit entdecken und auch schauen, was es für uns bedeutet, was da so allgemeingültiges rausgelesen werden kann. Jetzt sagt ihr vielleicht, ich bin kein Leiter oder nicht zumindest in der Weise wie Nehemiah, aber letztlich muss man sagen, in gewisser Weise leitet und beeinflusst jeder Mensch. Man muss zunächst mal sich selbst irgendwie führen und ein sinnvolles und strukturiertes Leben leben, wo am Ende auch irgendwas bei rauskommt. Zum anderen, wer eine Familie hat, der ist da in einer leitenden, beeinflussenden Funktion. Und wer eine auf Arbeit mit Leuten zu tun hat, wer irgendwo mit Menschen zu tun hat. Aber wie gesagt, am Ende, jeder hat auch mit sich selbst zu tun. Und da, glaube ich, steckt schon bei Nehemiah eine ganze Menge drin, was für uns alle eine Hilfe sein kann. Es war ja noch nie wirklich leicht zu leiten oder irgendwie Menschen zu führen und zu beeinflussen. Beeinflussen in der Weise, dass was durchfließt durch uns von Gott her und Menschen geprägt werden. Und unsere Zeit ist ja davon geprägt, dass wir die Fehler irgendwelcher Leiter in Echtzeit fast mitverfolgen können. Und da reicht ein Shitstorm und ein Leiter fällt und wird abgesägt. Manchmal nur nach Stunden oder Tagen können Leute nach irgendwelchen Skandalen zu Fall kommen und auch zu Fall gebracht werden. Und Leiter sein ist eine Herausforderung in unserer Zeit. Vielleicht war vieles früher auch schon so und sehr ähnlich. Ich meine, was in unserer Zeit ein Stück weit anders ist, ist diese ständige Erreichbarkeit und Verfügbarkeit aller Dinge und auch von Menschen, von Leitern. Auch die hohe Lebensgeschwindigkeit, die mit einem hohen Termindruck einhergeht und dann auch manchmal sehr getrennte Lebenswelten, die miteinander irgendwie nichts zu tun haben. Die Arbeitswelt, die Welt der eigenen Familie, die Welt vielleicht der Hobbys, die man hat und da gibt es keine Berührungspunkte. Wenn man sich überlegt, früher in so einer Agrargesellschaft als Bauer, da hast du die Familie mit dabei gehabt, die haben mit gesät und geerntet und alles lief irgendwie zusammen und hatte Berührungspunkte. Und jetzt ist so eine Zeit, wo das alles so weit auseinanderdriftet, teilweise nichts miteinander zu tun hat und es schwer ist, das zu handeln. Und das führt dazu, dass viele Leiter, ob nur jetzt in Gemeindekontexten, in Politik, Wirtschaft, irgendwie völlig erschöpft und sich überlastet fühlen. Also ich habe mal eine aktuelle Umfrage von diesem Jahr. 2/3 aller Führungskräfte fühlen sich erschöpft und befürchten, einen Burnout zu erleiden. Und 30% der Befragten haben schon einen erlitten und 13% der Befragten haben im letzten Jahr einen Burnout erlitten. Und in manchen Branchen, in manchen Bereichen ist die Zahl der Burnout-Kandidaten um 20% angestiegen zum Vorjahr, also innerhalb eines Jahres. Dann haben wir eine polarisierte Zeit, wo es nicht so leicht ist, dem Druck standzuhalten als Leiter. Man merkt es ja, wenn man jetzt allein die Corona-Zeit mal hernimmt oder politische Fragen oder auch der Umgang mit kulturellen und gesellschaftlichen Fragen. Da ist es eine echte Herausforderung für jeden, der irgendwie mit Menschen zu tun hat. Aber das war alles eigentlich schon immer so. Nur das Maß und die Schwere der Themen, das variiert natürlich von Zeit zu Zeit. Und jetzt muss man kein Leiter sein, um die Mechanismen zu verstehen, die da im Menschen abgehen. Nämlich die Frage, was passiert mit meinem Inneren, wenn zum Beispiel Hoffnungen und Wünsche und Visionen und Ziele aufkeimen und aufblühen wollen in meinem Leben, wenn ich versuche, mich einzubringen irgendwo, wenn ich irgendwo mitwirken will. Und dann gibt es darauf Resonanz, also da reagieren dann Menschen darauf. Indem sie das kritisieren, indem sie das vielleicht auch toll finden und feiern oder indem sie es total niedermachen. Und was passiert dann in unserem Herzen? Wie gehen wir um mit Gefühlen von Ablehnung, Desinteresse, Frust, Enttäuschung, mit Angst, mit Widerständen, mit Feindseligkeiten, wo direkt was abgelehnt wird, was uns eigentlich am Herzen liegt? Oder wie gehen wir um mit der Freude von Erfolgen? Wenn Dinge gelingen und richtig toll laufen in unserem Leben, welche inneren Wege gehen wir da mit unserem Herzen? Wie reagieren wir unter Druck, unter Stress, Und was macht das alles mit uns, die Erfahrungen, die wir machen? Und da ist es jetzt ziemlich egal, ob wir unsere Erfahrungen innerhalb unserer Umgebung machen, Familie, Nachbarschaft, Arbeit, irgendwelche Kollegen oder Bekannten oder auch im ganz großen Stil, dass ich jetzt verantwortlich bin für ganz viele Menschen oder so. Und all diese Mechanismen, was da in unserem Herzen, in unserem Inneren passiert, wie das alles zusammenwirkt, egal ob ich einen Staat leite oder mich selbst, da lohnt sich, glaube ich, die Auseinandersetzung hier mit Nehemia. Und ich will euch da einfach einladen, diesen Menschen mal anzuschauen heute Abend und zu schauen, was wir für uns da persönlich entdecken können. Und natürlich auch bitten immer wieder, und das ist beim Bibellesen immer ein guter Ansatz, dass wir das betend immer wieder tun und fragen, Gott, was willst du mir sagen damit? Oder Gott, lass es mich verstehen, führe mich da tiefer hinein, dass ich einfach wahrnehmen kann, was du sagst. Nehemia ist ein Buch aus dem Alten Testament, ein Buch mit 13 Kapiteln und widmet sich zum allergrößten Teil der Person Nehemia und seiner Leiterschaft. Genau genommen muss man sagen, ist das Buch Nehemia in der hebräischen Bibel eigentlich mit dem Buch Esra ein Buch. Das gehört zusammen, ist dann bei den Kirchenvätern so um 200 rum. Bei Origenes taucht das erste Mal auf, dass man das getrennt betrachtet hat, einfach weil in dem einen Buch Esra im Mittelpunkt steht, in dem anderen steht Nehemia im Mittelpunkt. Aber man muss es zusammen sehen und zusammen denken, weil das ist dieselbe Zeit, um die es da geht. Es geht in beiden Fällen um das, was in Jerusalem passiert ist. Wir schauen uns das gleich nochmal genauer an. In den jüdischen Schriften ist Nehemia hochgeachtet. Über die Jahrhunderte hinweg bis heute. Da finden wir eben auch in den jüdischen Schriften eine ganze Menge, wo Nehemia als Vorbild, als einer, der den Weg bereitet hat für Israel, da auch geehrt wird. Zum Beispiel im Buch Sirach 49, Vers 13 heißt es, Nehemia, sein Andenken in Ehren. Er baute unsere Trümmer wieder auf und stellte das Zerstörte wieder her. Tore und Riegel setzte er ein. Da klingt an, was er gemacht hat, nämlich Jerusalem wieder aufgebaut, vor allen Dingen die Stadtmauer, und hat damit wieder eine Sicherheit und eine Entfaltungsmöglichkeit für diese Stadt geschaffen. Auch im zweiten Makkabäer und im Talmud und überall sind Stellen, die von Nehemia sprechen. Es gibt mehrere Personen, die wir aus der Bibel kennen und die mit Nehemia zeitgleich gelebt haben und auch eine Bedeutung haben für das, was in Jerusalem zu der Zeit passiert ist. Das ist zum einen Esra, habe ich gerade schon gesagt, und zum anderen mehrere Propheten, Sacharja, Haggai und wahrscheinlich auch Maleachi. Das sind die drei, die parallel zu Nehemia dort gewirkt haben, vor allen Dingen Sacharja und Haggai, die beiden, die, also das sind von den kleinen Propheten, die ihr in eurem Alten Testament findet, die beiden, die haben in Jerusalem prophezeit und haben mitgewirkt daran, dass die Stadt aufgebaut werden konnte. Dann, um das nochmal kurz zu klären, damit wir wissen, worüber wir reden, wir haben genau genommen drei Nehemias in der Bibel. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Die anderen zwei sind aber nicht so bedeutend. Die tauchen aber auch in der gleichen Zeit auf, nämlich in einer Liste im Buch Esra und im Buch Nehemia taucht ein anderer Nehemia auf, der in dieser ersten Welle von Juden, die aus Babylon, aus dem Reich da zurückgekehrt sind, nach Israel, da war auch ein Nehemia mit dabei. Und dann gibt es noch in Nehemia 3, Vers 16, gibt es noch ein Nehemia, Sohn des Asbuk, ein Oberster in Jerusalem. Und das war einer von denen, dessen Sippe einen Teil der Stadtmauer mit aufgebaut hat, unter Leitung von dem anderen Nehemia. In den Lutherbibeln ist es ganz gut gelöst. Da werden nämlich die zwei Nehemias, um die es heute nicht geht, die werden anders geschrieben als der Nehemia, mit dem wir uns beschäftigen wollen und der dieses Buch, um den es in dem Buch Nehemia geht. Und mit dem wollen wir uns befassen. Nehemia, die Namen in der Bibel haben ja oft eine prophetische Bedeutung. Die Namenswahl war damals mitunter auch sehr mit Bedacht gewählt. Manchmal gab es konkrete Ereignisse, warum jemand so genannt wurde. Und manchmal merkt man, wie sich im Leben eines Menschen dann der Name entfaltet, wie ein prophetisches Wort über seinem Leben. Im Falle von Nehemia bedeutet der Name, Jahwe hat getröstet, also Gott tröstet. Das ist eine Bedeutung, die passt zu dem, was Nehemia getan hat. Und es passt wahrscheinlich zu jedem Menschen, der es schafft, in Krisenzeiten Trümmer wieder aufzubauen, Zerstörtes wieder zu heilen, das, was kaputt ist, wieder aufzurichten, der daran mitwirkt, dass ganze Sippen und Familien aus ihrer Lethargie rauskommen und aus ihrer Selbstbezogenheit aufwachen und irgendwo mitmachen und zusammenwirken und für was Größeres leben als für sich selbst. Und das passt auch zu jedem Menschen, der eine Perspektive Gottes bekommt für die Einheit und Ganzheit seines Volkes und seiner Gemeinde, könnte man auch im übertragenen Sinne sagen, und der eine Perspektive dafür hat, dass einfach Wiederherstellung passiert. Dass Dinge, die verloren gegangen sind, die kaputt gegangen sind, wieder aufgerichtet werden und es wieder heil wird. Und das ist genau das, wofür Nehemia berühmt ist, dass er die Trümmer Jerusalems mit den Menschen in Jerusalem gemeinsam wieder aufgebaut hat. Er ist zum Tröster geworden. Gott ist zum Tröster geworden durch ihn. Und wenn wir uns mit Nehemia beschäftigen, dann wäre das auch ein Fokus, also ein Blickwinkel, den wir für uns auch nehmen können und das in uns bewahren können, nämlich die Frage, wie können wir zu Menschen werden, die Trümmer und Kaputtes im Leben von Menschen und in unserer Zeit wieder aufbauen. Das, was schon mal da war, da, wo was verloren gegangen ist, wo was schwach geworden ist, dass es wieder aufgerichtet wird. Für ein Volk, das vor den Trümmern seiner eigenen Schuld steht, wie es in Jerusalem damals war, und vor den Trümmerbergen feindlicher Angriffe, ist so ein Leiter der Einheit und der Wiederherstellung der größte Trost Gottes in ihrer Zeit. Nehemia ist, ich habe es schon gesagt, gemeinsam mit Esra eine schillernde Figur des Alten Testamentes. Man könnte auch sagen, in den ihrer Zeit endet eigentlich das Alte Testament, so fast. Bis dahin geht diese Zeit, ich zeige euch mal hier vorne, in welchem Bereich der Bibel wir uns ungefähr befinden. Ich habe das mal, ihr seht, das ist heller dargestellt. Da oben seht ihr biblische Bücher, wann sie ungefähr zeitlich einzuordnen sind. Da seht ihr das Buch Esra und dann Nehemia und dann dazu noch die Propheten Haggai, Sacharja und dann später, ein bisschen später Maleachi. Parallel dazu ist das Buch Esther wahrscheinlich entstanden, in Persien aber, nicht in Jerusalem. Und davor schon das Buch Daniel, auch dort in Babylon, wo das Volk Israel verschleppt war. Das kann ich gleich nochmal ein bisschen erklären. Und in dieser Zeit sind also diese Bücher entstanden und dann habe ich unten euch nochmal aufgelistet, welche Großreiche in dieser Zeit jeweils die Herrschaft über Israel hatten. Entweder indem sie richtig hart durchregiert haben oder Israel so ein Stück weit als mit einem Statthalter ausgestattet unter der Oberherrschaft dieses Reiches frei existieren konnte. Die Assyrer, die sind gekommen, die wurden von den Babyloniern platt gemacht. Dann kamen die Perser, die haben ein gewaltiges Reich dort aufgerichtet und alles erobert. Und dann kam Alexander der Große und das ging über in den Hellenismus. Die Griechen kamen dann, später dann das Römische Reich. Und dann im Römischen Reich kommt dann das Neue Testament, dann kommt Jesus. Und in dieser ganzen Zeit, man könnte hier sagen, so ganz grob gesagt 400 vor Christus, bis Jesus dann kommt, ist eine Lücke zwischen Alten und Neuen Testament. Was da alles passiert, das kann man an anderen Stellen nachlesen, aber der Abschluss des Alten Testamentes rein geschichtlich findet hier bei Esra und Nehemia statt. Und dann habe ich unten nochmal so ein paar Namen genannt aus der Geschichte, irgendwelche Philosophen und Helden, die man so aus dem schulischen Unterricht vielleicht kennt, damit ihr ungefähr das mal einordnen könnt. Hier Herodot, Sokrates, Platon und so, später dann Aristoteles. Da habt ihr so ein Feeling dafür, so ein Gefühl dafür, in welcher Zeit wir uns bewegen. Und dann noch, was noch wichtig ist, so Vorgeschichte, um Nehemia richtig einordnen zu können. Israels Geschichte sah so aus, dass sie einige ganz, ganz gravierende Einschnitte hatten, wo das Land im Grunde zerstört wurde. Nämlich, Israel hatte sich ja schon nach der Zeit Davids und Salomos geteilt in zwei Hälften. Es gab das Nordreich und das Südreich. Und das Nordreich wurde 722, 21 vor Christus von den Assyrern erobert. Die haben dann Samaria, was die Hauptstadt war, zerstört und haben jede Menge Menschen von dort deportiert in das Assyrische Reich und haben dafür andere aus anderen Teilen des Assyrischen Reiches dort angesiedelt. Also ein Bevölkerungsaustausch, der dazu dienen sollte, das Reich zu kontrollieren, dass keine Macht zu stark wird und sich auflehnt gegen die Herrscher. Und die Leute, die im Nordreich Israels angesiedelt wurden, die haben dann ihre Glaubensvorstellungen mitgebracht, haben aber auch das Judentum aufgenommen und da kam ein Mix zustande, den wir dann im Neuen Testament kennen, von den Samaritern, die von den Juden teilweise ja auch wirklich geächtet waren, weil sie nicht so rechtgläubig waren. Die haben eben aus ihrer damaligen Herkunft was mit ins Nordreich dort reingebracht. Dann etliche Jahre später, 597 ging das los, kamen die Babylonier und haben dann auch noch das Südreich mit der Hauptstadt Jerusalem erobert und haben angefangen, in mehreren Schüben auch von dort Leute ins Exil zu führen, also zu deportieren nach Babylon. Da waren dann solche Leute wie Daniel dabei, den kennt ihr vielleicht aus der Löwengrube und von verschiedenen anderen Ereignissen. Da wäre ich dieses Jahr nochmal in etlichen Wochen nochmal zwei Abende über Daniel halten. Und vor allen Dingen dann 587, 86 rum wurde Jerusalem zerstört, der Tempel wurde zerstört und es endete im Grunde mit Israel als ganzem Reich. Und dann ging die Geschichte weiter, über 1000 Kilometer entfernt, zumindest was Nehemia betrifft. Der war in Susa, das war dann die Hauptstadt des Reiches dann gewesen, das ist im heutigen Iran, ungefähr 1200 Kilometer Luftlinie zu Jerusalem, dort war er dann gewesen und viele andere auch. Also in den Ländern, man kann es heute sagen, Irak, Iran, das waren so die Kerngebiete, wo die Juden hingeführt wurden. Und dann, für die Vorgeschichte von Nehemia, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist das Jahr 538. Da gab es einen persischen König, der hieß Kyros. Und dieser Kyros war eine unfassbare Figur, muss man sagen, denn der hat, ich lese euch mal den Text vor, wie es hier heißt, im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, jetzt überspringe ich ein paar Sätze, heißt es, erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien. Und er ließ einen Aufruf ergehen durch sein ganzes Königreich und auch schriftlich bekannt machen, so spricht Kyros, der König von Persien, alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Und er hat mich beauftragt, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer immer unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei der Herr, sein Gott, er ziehe hinauf. Und er hat angeordnet oder erlaubt, hat die Möglichkeit eröffnet, dass die Juden aus dem ganzen persischen Reich zurückkehren können nach Israel und dass der Tempel wieder aufgebaut werden soll. Er sagt selbst, Gott hat mir den Auftrag gegeben dazu, der Herr des Himmels. Und der Herr erweckte den Geist des Kyros. Und jetzt muss man sich bewusst machen, das ist hier kein israelitischer König, sondern das ist der König Persiens, des größten Reiches dieser Welt damals, der Herrscher der damaligen Zeit. Es gab keinen, der mächtiger war. Und er wird vom Gott Israels erweckt in seinem Herzen und gibt den Auftrag ans ganze Reich, dass die Juden zurückgehen können nach Israel und dort der Tempel wieder aufgebaut werden soll. So viel zu der Frage, wie Gott auf dieser Erde zum Ziel kommt. Man würde meinen, wenn Gott die Israeliten zurückführen will nach Jerusalem, dann braucht es irgendeinen jüdischen Widerstandskämpfer und Helden, der das ganze Volk dort in die Schlacht führt, damit sie endlich wieder frei sind und in Jerusalem die Stadt wieder aufbauen können. Aber Gott kann es besser und er erweckt das Herz des mächtigsten Mannes der damaligen Zeit. Das ist so ungefähr, man muss sich ja mal vorstellen, das ist der Vorgängerstaat vom Iran aus heutiger Sicht. Man kann sich ja vielleicht mal mit größter Fantasie versuchen vorzustellen, wie das wäre, wenn der heutige Machthaber des Irans im Herzen von Gott erweckt werden würde und Gott ihm den Auftrag gibt, dass in Jerusalem der Tempel wieder errichtet werden soll und dass alle Juden aus aller Welt zurückkehren sollen nach Israel und dort die Stadt wieder groß und stark werden soll. So kann man sich vorstellen, was damals passiert ist. Und noch dazu, sollten, wie gesagt, die Juden von überall her aus der Fremde wieder zurückkommen in ihr Land und sollten noch von ihren nichtjüdischen Nachbarn mit Silber und Gold ausgestattet werden und mit Viehherden. Und die persischen Nachbarn sollten noch Spenden geben für den Tempelbau in Jerusalem. Und die weiteren Kosten für den Tempel wollte der König selbst übernehmen. Das heißt, er hat nicht nur gesagt, die Juden können wieder nach Israel gehen und können jetzt mal schauen, ob sie ihren Tempel wieder aufgebaut kriegen, sondern er hat gesagt, ich bezahle das. Legt los, das Ding soll wieder stehen. Auch alles Raubgut, was Nebukadnezar und die babylonischen Könige aus Israel damals weggeschleppt haben, aus dem Tempel, sollte alles wieder zurückerstattet werden und zurückkommen nach Jerusalem. Und da ist er nicht der Einzige. Diese Geschichte ist so faszinierend, gerade wenn man sich die Frage stellt, wie will Gott denn mit dieser Welt zurechtkommen? Mit diesen ganzen Verwerfungen und politischen Problemen und die Machthaber dieser Welt und so weiter. Und man kann da depressiv werden und sich fragen, was soll nur werden? Und wenn man aber sieht, wie Gott rangeht, ist es wirklich erstaunlich. Denn es kamen dann noch andere, will ich nur mal kurz anreißen, Darius zum Beispiel oder auch Artasasta. Das waren dann spätere Könige. Und die haben es genauso gemacht. Die haben zu der Entscheidung von Kyros gesagt, dass dazu stehen wir und das soll so weitergehen. Die haben noch angeordnet, die Feinde Jerusalems sollen sich fernhalten. Die Baukosten sollen von Steuergeldern bestritten werden. Selbst Opfertiere und Opfermittel sollen auf Staatskosten zur Verfügung gestellt werden für Jerusalem. Dann hat noch der eine König darum gebeten, dass in Jerusalem für ihn und seine Familie gebetet wird. Und dass das Volk, das ganze Volk den Geboten Gottes folgen soll, so wie Mose sie überliefert hat. Die Anordnung persischer Könige, die wir hier finden. Und insgesamt hat man den Eindruck, wenn man sich diese Zeit in der Geschichte Israels anschaut, hängen alle großen Entwicklungen dieser Zeit damit zusammen, dass Gott das Herz von Menschen bewegt. Einfach so. Er kommt in das Leben von Menschen hinein und bewegt was in ihrem Herzen und die treffen dann Entscheidungen, die wirklich nationale Ausmaße annehmen. Wir haben es hier gelesen, Kyros, dem wurde der Geist erweckt und er sagt, Gott hat mich beauftragt. Dann die Rückkehrer, die nach Jerusalem, nach Israel zurückgegangen sind. Da heißt es, jeder, dessen Geist Gott erweckte, der soll hinaufziehen in die Stadt. Von Esra heißt es, weil die gute Hand seines Gottes über ihm war. Deswegen hat er seinen Dienst dann getan. Der König Artasasta, da heißt es, der solches in das Herz des Königs gegeben hat. Also Gott hat etwas in sein Herz gegeben, dass auch er sich für den Wiederaufbau Jerusalems stark gemacht hat. Und dann bei Nehemia finden wir das ständig. Nehemia sagt, die gute Hand meines Gottes war über mir. Oder er sagt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hat, für Jerusalem zu tun, das will ich tun. Dann sagt er, mein Gott gab mir etwas ins Herz. Das hat ihn also gepackt und nicht losgelassen. Und dann sagt er noch, Gott hat, dann geht es noch um das Volk, das in Jerusalem dann die Stadtmauer wieder aufbaut. Und da lesen wir, denn Gott hatte sie mit großer Freude erfüllt und die Freude Jerusalems war weithin zu hören. Also Gott legt etwas in die Herzen der Menschen hinein und Weltgeschichte wird geschrieben, könnte man sagen. Gott steht hinter der Geschichte Israels und damit hinter der Geschichte dieser Welt und auch hinter unserer persönlichen Geschichte. Und man könnte jetzt die Logik anwenden und ich finde, es wäre nicht falsch zu sagen, na, wenn Gott ganze Staaten lenken kann, dann kann er auch unser Leben lenken. Und wenn Gott in der Lage ist, mit einem persischen, heidnischen König zu sprechen und ihn einzubinden in das, was er vorhat, dann kriegt das auch mit uns hin. Wenn er es schafft, dass ein König, der anderen Göttern dient, es hinkriegt, auf Gott, auf den Gott Israels zu hören und wahrzunehmen, was der von ihm will, na dann kriegt Gott es auch hin, uns so zu führen, dass wir wahrnehmen, was er von uns will und dass er uns mit einbindet in seine Pläne. Auf jeden Fall mit Kyros kam es zu der ersten großen Rückreisewelle, ungefähr 50.000 Juden sind zurückgekehrt nach Judäa, dort in die Gegend Jerusalems, mit Serubabel, hieß der Mann. Das war ein Enkel des letzten amtierenden Königs in Jerusalem, Joachim hieß der, ein Nachfahre Davids und ein Vorfahre von Jesus. Und jetzt mal nur so als Nebenbemerkung, es ist wirklich fast, also sehr, sehr beeindruckend, nämlich David hatte damals den ersten Tempel angefangen zu bauen, die Vorbereitungen dafür getroffen. Dann kommt Zerubabel als der letzte Nachkomme Davids, der in Regierungsverantwortung war, nämlich als Statthalter von Jerusalem, wurde er vom persischen König dort eingesetzt. Und er hat begonnen, den zweiten Tempel zu bauen, ein Nachfahre Davids. Und dann kommt irgendwann Jesus, auch ein Sohn Davids, ein Nachfahre Davids. Und nach seinem eigenen Anspruch hat er gewissermaßen angefangen, den dritten Tempel zu bauen, der für sein Leib steht, für seine Gemeinde, ganz physisch, auch sein Körper. Er sagt, ich kann ihn in 3 Tagen abreißen. Der wird abgerissen und in 3 Tagen wieder aufgebaut werden. Damit meint er seine Auferstehung. Aber sein Leib steht ja auch für die Gemeinde Jesu, für seine ganze Nachfolgerschaft. Der Tempel, der da wieder neu errichtet wurde. Und so zieht sich was durch diese Linie Davids hindurch, wie immer wieder ein Tempel errichtet wird, immer wieder ein Ort für die Gegenwart Gottes. Und diese ersten 50.000 Rückkehrer, die dann zurückgekommen sind, wir haben hier nochmal die Jahreszahl 516, 515 war dann die Einweihung des zweiten Tempels, der wieder aufgebaut wurde. Und die haben angefangen, am Anfang einen Altar zu errichten, haben den Opferdienst wieder in Gang gesetzt, haben dann das Levitentum wieder eingesetzt, den Dienst dort am Heiligtum und haben den Tempel wieder aufgebaut. Zwischenzeitlich geriet der Tempelbau ins Stocken, weil von der ersten Stunde an die Feinde Israels da waren. Nämlich die, die in der Umgebung dort gewohnt haben und dort Widerstand geleistet haben und gedroht haben und Angst eingejagt haben und gesagt haben, das darf nicht wieder aufgebaut werden, diese Stadt. Und dann haben die Einwohner Jerusalems wirklich auch Angst bekommen und haben damit aufgehört, bis die Propheten Haggai und Sahaja kamen nach Jerusalem. Und die haben gesagt, zum Beispiel im Buch Haggai finden wir das, der sagt, es kann nicht sein, ihr baut eure eigenen Häuser auf und das Haus Gottes verfällt. Das ist auch nochmal, also das Buch Haggai kann man auch empfehlen, mal heute zu lesen, gerade in unserer individualistischen Zeit, wo jeder so sein Ding macht und jeder sein eigenes Reich baut und jeder sich selbst und seine eigene Welt dreht. Und da kommt Haggai und sagt, ihr könnt zwar eure Häuser bauen, aber wie kann es sein, dass ihr nur eure eigenen Häuser baut, aber das Haus Gottes verfällt und keiner kümmert sich drum? Und ihr schafft keinen Ort für die Gegenwart Gottes. Warum interessiert euch die Gegenwart Gottes in dieser Stadt so wenig, aber euer eigenes Haus, wo ihr wohnt, wo es um euch geht, interessiert euch so sehr? Also so ein Ruf, das Reich Gottes wieder neu wahrzunehmen. Und die Propheten kamen und die haben es geschafft, dass im Herzen der Leute sich was verändert hat und die haben den Tempel dann vollendet und fertig gebaut. Und das ist im Übrigen mal als Nebenbemerkung einer der kostbarsten Dienste echter Prophetie und echter Propheten. Dass sie es nämlich schaffen, dass Menschen trotz aller Widerstände Mut fassen und dass sie am Haus Gottes bauen, auch im übertragenen Sinne, und das Werk Gottes verrichten und vollenden, auch im sinnbildlichen Sinne, obwohl es Widerstände gibt, obwohl man keine Lust hat, obwohl es vorher mir nur um mich ging und all diese Dinge. Und da kommen die Propheten und die sprechen und die haben eine Fähigkeit, denen ist etwas gegeben, dass das ganze Volk betroffen ist im Herzen und sagt, ja, es geht um Gott. So konnte der Tempel eingeweiht werden und dann, und jetzt nähern wir uns, das ist jetzt die lange Vorrede, ne? Aber jetzt nähern wir uns langsam dem Punkt an, wo wir dann so richtig nochmal einsetzen wollen. Erst kommt Esra, im Jahr 458 kommt er in Jerusalem an. Esra, sein Dienst bestand darin, er war Schriftgelehrter und Priester und er ist mit ungefähr 1.500 Leuten nach Jerusalem gekommen. Also ihr merkt, es gab so mehrere Wellen, wo immer wieder Leute aus dem Exil in Babylon und dann Persien zurückgekommen sind nach Israel. Und Esra kommt zurück mit vielen Leuten und königlicher Unterstützung. Der König hat ihn gehen lassen und viele zogen mit und er vermittelt dem Volk das Wort Gottes, die Tora, die 5 Bücher Mose, die da in schriftlicher Form vorlagen. Und es kommt zu einer Erweckung, könnte man sagen. Er weckt dieses Bewusstsein für den Bund Gottes wieder im Volk. alle, die haben alle ihr Ding gemacht und keiner hatte mehr so richtig Peilung, was hat Gott im Sinn und wie soll Israel leben und welche Beziehung hat Gott zu Israel. Und Esra kommt und er predigt öffentlich, das vielleicht haben wir nochmal Zeit nächste Woche uns das anzuschauen, weil es ist ganz interessant, das ist die Geburtsstunde unserer Gottesdienste, wie wir sie kennen und auch der Tora-Lesung, wie es bei den Juden ist. Das ist nämlich ganz interessant, da wird eine Kanzel aufgebaut, also ein Holzpodest und dann steht er drauf und predigt und legt das Wort Gottes aus. Und das ganze Volk ist betroffen und sie tun Buße und kehren um und es kommt zu einem geistlichen Aufbruch der Herzen. Und da haben wir es wieder. Das, was im Herzen passiert, ist das Entscheidende und von daher kommt dann alles, was im Äußeren passiert. Zuerst werden die Trümmer im Herzen beseitigt und da wird im Geistlichen was aufgebaut in uns und dann sind wir auch in der Lage, im Äußeren die Trümmer zu beseitigen und die Stadt wieder aufzubauen und das Werk zu tun, was Gott will. Und es ist auch in unserem Leben so, Gott kommt immer von unserem Inneren ins Äußere. Es braucht immer eine Bekehrung des Inneren. Es braucht eine Erneuerung unseres Herzens und von dort aus sind wir dann in der Lage zu tun, im Äußeren zu tun, was Gott will und was er sich überlegt hat. Er hat auch Richter, also Esra hat dann auch Richter eingesetzt in Israel und hat dann auch mitgewirkt. Die haben also die ganze Zeit dann auch weiterhin die Stadt wieder aufgebaut. Aber was noch nicht aufgebaut war, war die Mauer, die Stadtmauer, die der Stadt Schutz gibt. Und das war ein Problem, weil genau an diesem Punkt die ganze Zeit erheblicher Widerstand war von den Leuten in der Umgebung. Und die Stadt war letztlich unsicher und vom äußeren Anblick her war immer noch verfallen. Und in diese Zeit hinein kommt jetzt die Geschichte Nehemias. Ich habe ein Foto von ihm oder von den Leuten damals. Hier sieht man das verfallene Jerusalem, wie dort noch die Schuttberge liegen und die Tore und die Mauern zerstört sind. Und ihr seht, der Ausdruck dieser Leute ist traurig und armselig und betroffen. Und genau das ist das Feedback, also die Rückmeldung, die Nehemia aus Jerusalem bekommen hat. Nehemia, wer war Nehemia? Er wird als der Sohn Hachaljas bezeichnet, kommt aus dem Stamm Juda und war einer von denen, dessen Vorfahren schon nach Babylon damals verschleppt wurden. Und er ist dann aufgewachsen in Babylon oder dann wurde es von Persien erobert. Und er war nicht wieder heimgekehrt mit diesen ersten Wellen von Rückführungen, wo Menschen wieder zurückgegangen sind nach Israel. Stattdessen hat er Karriere gemacht am persischen Königshof. Und zwar in einer der wichtigsten und einflussreichsten Positionen, die man sich vorstellen kann. Er war Mundschenk. Er war sozusagen der Getränkemeister und hat da auch dafür gesorgt, dass der König nicht vergiftet wird. Und am Ende musste er selbst dran glauben, wenn einer da die Getränke vergiften würde. Er hat es getestet und er hat es dem König zur Verfügung gestellt. Und war damit eine der wichtigsten Vertrauenspersonen des persischen Königs. Der König, um den es da geht, ist Artaxerxes I. von Persien. Und Nehemia hat also jeden Tag dort am Hofe des Königs gedient und war mit dem Herzen aber nicht nur in Susa, also das war die Hauptstadt dort, wo er war, sondern einer seiner Brüder kam frisch aus Jerusalem zurück. Hanani hieß der. Und Nehemia fragt ihn, wie es um Jerusalem steht und wie es den Leuten dort geht und wie es der Stadt geht. Und er erfährt, dass die Stadt immer noch nicht aufgebaut ist, dass die Mauern zerstört sind und wie auch bedrückt die Stimmung dort ist unter den Leuten. Und jetzt muss man sich überlegen, das sind 140 Jahre vergangen seit der Zerstörung Jerusalems. Also 140 Jahre lang waren die Steine brach und es ist schon 90 Jahre her, dass die ersten wieder zurückgekehrt sind nach Jerusalem. Also Serubabel, der Name, den ich vorhin gesagt habe, der von dem Kyros dorthin gesandt wurde, das ist schon 90 Jahre ungefähr her gewesen und immer noch war die Stadt nicht fertig aufgebaut. Da kann man mal so als Nebengedanke merken, wie sehr man sich an Trümmer gewöhnen kann. Wie sehr Menschen in der Lage sind, sich an was Unfertiges, an was Kaputtes dran zu gewöhnen, sich damit zu arrangieren und irgendwie damit zu leben und keiner baut es auf. Und jetzt ist die Situation, dass Nehemia davon so betroffen ist, das arbeitet in ihm, wir werden es gleich nochmal sehen, wie er darauf reagiert. Und es kommt dazu, dass der König von Persien ihm mit Empfehlungsschreiben dorthin schickt, nach Jerusalem, ihn gehen lässt, damit Nehemia dort die Stadtmauer wieder aufbaut und dort mit den Provinzgouverneuren da auch klarkommt, die da zuständig sind für diese Gegend. Da hat er Briefe vom König und er bekommt sogar militärischen Begleitschutz. Und dann trifft er 445 vor Christus in Jerusalem ein. Er organisiert den Wiederaufbau der Stadtmauer Jerusalems mit Erfolg. Die Mauer ist dann dicht irgendwann. Die Feinde können nichts mehr ausrichten. Aber der Widerstand und die Anfeindungen während des Mauerbaus sind immens. Werden wir auch noch heute und nächstes Mal vor allem, glaube ich, hören. Und Nehemia wird sowas wie ein Statthalter von Juda. Man findet auch in der Zeit, in der er gelebt hat, dann so ab der Mitte des 5. Jahrhunderts vor Christus, findet man Siegelabdrücke, Münzen und Krughenkelaufschriften von der Provinz Jehud. Das war dann so das spätere Judäa. Das war also die persische Provinz, um die es hier geht, mit eigenem Statthalter. Und Nehemia ist sowas wie ein Statthalter geworden. Das war jetzt mal der Überblick über diese Geschichte Nehemias. Und jetzt macht es Sinn, und das ist eigentlich das, was mich dann auch am meisten bewegt, nochmal zu schauen, auf welche Weise hat Nehemia diese ganze Zeit durchlebt und auch durchlitten. Und welche Eigenschaft eines Leiters kommen hier rüber von seinem Leben, aber auch, und das betrifft dann wahrscheinlich die meisten von uns mehr, welche Eigenschaften eines kraftvollen und zielgerichteten Lebens kommen dabei rüber. Denn letztlich muss man sagen, ist Nehemia auch ein Vorbild darin, wenn es darum geht, mit Fokus, mit Entschiedenheit einen Weg zu gehen, ein visionäres Leben zu leben, ein pionierhaftes Leben zu leben, wo man Dinge, also wo man einen Weg bahnt für andere und was für was Großes lebt, für was Größeres als nur den eigenen Komfort und den eigenen Genuss. Und da sind so ein paar Punkte, die ich gerne mal mit euch bewegen möchte. Ein paar davon nehmen wir uns jetzt noch vor und die meisten kommen dann nächste Woche. Was bei Nehemia von Anfang an auffällt, hier seht ihr schon mal so die Punkte, um die es gehen wird. 12 Stück sind sehr unterschiedlich lang, manche sind auch ganz kurz, also keine Angst. Was man bei Nehemia merkt, dass er die ganze Zeit was Größeres im Blick hat, als einfach nur seine eigene Karriere und sein eigenes Wohlbefinden. Man müsste ja meinen, dass er sich selbst genug sein könnte. Er hat Karriere gemacht am persischen Königshof und er hat das alles nicht nötig, sich damit zu befassen, was in Jerusalem los ist. Ihm und seiner Familie geht's super. Und dass es ihm super geht, merken wir gleich noch daran, dass er immer gut drauf war vor dem König, bis zu diesem einen Moment, der dann gleich kommt. Und was man aber hier bei ihm spürt, ist diese Frage, die er stellt, einem seiner Brüder, der dann zurückgekommen ist aus Jerusalem, ist eine Frage, die zeugt davon, dass er im Herzen die ganze Zeit was viel Größeres im Blick hat als nur sich selbst. Da heißt es in Nehemia 1, Vers 2, und ich fragte sie, also die gerade aus Jerusalem von einer Besuchsreise kam, ich fragte sie nach den Juden, den Entkommenen, die von den Gefangenen übrig geblieben waren, also ja, und ich fragte nach Jerusalem, also er fragt nach denen, die dort in Jerusalem noch wohnen oder die dort wieder hingezogen sind. Er fragt, wie es denen geht und wie es der Stadt Jerusalem geht. Also er fragt aktiv nach dem Ergehen dieser Leute dort. Und da merkt man, sein Blick ist nicht nur auf den eigenen Dienst gerichtet und auf das eigene Leben. Sein Interesse gilt der Gesamtheit Israels. Und das ist interessant. Man könnte meinen, dass so einer wie er mit dem Selbstverständnis durchs Leben geht, dass er sagt, die sollten sich mal für mich interessieren. Schließlich bin ich hier das größte Werkzeug Gottes unter den Juden, weil ich arbeite hier direkt beim König. Hier steppt der Bär, könnte man meinen. Also wenn Gott irgendwo was Bedeutsames tut, dann doch gerade hier durch mich am Königshof. Und die in Jerusalem, die sollten sich mal dafür interessieren, was hier bei uns in Susa passiert und wie Gott mich gebraucht im Dienste des Königs und was ich hier für einen Zugang habe zum mächtigsten Mann unserer Zeit. Überhaupt keine Spur von so einem Denken. Er ist einer der wichtigsten Juden seiner Zeit aufgrund seiner beruflichen Position. Aber sein Herz ist bei der Gesamtheit Israels. Und sein Herz ist bei dem Zustand Jerusalems. Und er fragt, was läuft dort? Was tut Gott dort? Wie geht es den Juden dort? Und da merkt man, das ist das Herz eines guten Leiters, dass er das Ganze im Blick hat. Und nicht nur sich selbst und seine Sache und seine Aufgabe. Und das ist letztlich das Herz eines reifen Nachfolgers Jesu, auch im Blick auf die ganze Gemeinde Jesu. Dass man mit einer Haltung rangeht, wo ich nicht nur mich darum schere und kümmere, was mich betrifft und mein Dienst und was bei uns gerade los ist und wie wichtig das ist, was wir gerade tun und was dem Reich Gottes alles fehlen würde, wenn es uns nicht gäbe und mich nicht gäbe, sondern überhaupt nicht diese Haltung, sondern dass man immer fragt, was geschieht an anderen Orten? Was tut Gott anderswo ohne mich, unabhängig von mir? Was tut Gott gerade in Jerusalem? Was passiert bei denen, die einen ganz anderen Weg gegangen sind? Die anderen sind ja in Jerusalem gewesen, weil sie weggegangen sind von Persien. Er hat es nicht gemacht. Jetzt könnte man auch mit so einer Arroganz rangehen und sagen, ach, die hätten mal hier bleiben sollen. Hier hat man gute berufliche Entwicklungsmöglichkeiten. Und dort leben die in Trümmern, selber dumm, dass sie dort sind oder so. Sondern er kommt mit dieser Haltung, Gott, was willst du tun in Jerusalem? Da, wo die Trümmer sind, nicht da, wo der reiche Palast des Königs ist. Er selbst ist 1200 Kilometer Luftlinie entfernt von diesem Ort, aber es ist ihm wichtig zu verstehen, was dort passiert. Ein guter Leiter und letztlich ein guter, also oder letztlich jeder Mensch mit einem fruchtbaren Leben schaut immer über den Tellerrand, schaut immer über das eigene Leben hinaus, über den eigenen Dienst hinaus. Und ist nicht zu sehr, wie soll ich sagen, beschäftigt damit, mit Nabelschau und so zu schauen, was ist jetzt bei mir und in meiner kleinen Welt gerade los. Sondern da ist auch eine Haltung, die die Einheit des Volkes Gottes im Blick hat, die Einheit seines Reiches. Und er weiß, dass die Pläne Gottes immer größer sind als das, was ich gerade tue und was ich gerade lebe. Das ist eine demütige Haltung und die ist wichtig für uns auch, dass wir immer, egal woher wir kommen und zu welcher Fraktion wir hier gehören und welchen Teil vom Leib Jesu wir repräsentieren, dass wir immer mit einer Haltung rangehen, es gibt so viel mehr und ich bin nicht der Nabel der Welt, sondern es gibt immer, das Reich Gottes ist immer größer als das, was ich gerade erkannt habe und was ich tue. Selbstzufriedenheit, Selbstgerechtigkeit, Selbstbezogenheit, Selbstverliebtheit kann man aussortieren. Auch die Überhöhung des eigenen Lebens, des eigenen Dienstes, das vergiftet das Herz eines Leiters und es vergiftet das Herz eines Nachfolgers Gottes. Und das lässt uns erblinden für das Handeln Gottes. Weil wenn wir wahrnehmen wollen, was Gott von uns will und was Gott mit dieser Welt will, dann müssen wir eine weite Sicht haben und die Ganzheit seines Volkes und seiner Gemeinde im Blick haben. Kein Leiter sollte seine Sache für so wichtig halten, dass er nicht mehr aufrichtig mitfiebern kann mit dem, was an anderen Orten geschieht. Und vielleicht dazu noch zwei Fragen, nämlich folgende zwei Fragen, würde ich sagen, sind enorm wichtig für ein fruchtbares und ein geisterfülltes Leben und auch für eine fruchtbare und geisterfüllte Leiterschaft. Nämlich die Frage, was tut Gott bei den anderen? So könnte man es auf den Punkt bringen. Immer mit dieser Frage auch unterwegs zu sein, was tut Gott an anderen Orten? Und sich daran dann zu freuen und auch darunter mitzuleiden, wenn es woanders nur Trümmer zu sehen gibt. Und nicht dann selbstgerecht zu sagen, ja, bei mir ist gut, bei denen sind Trümmer, sondern darunter zu leiden, so wie Nehemia, und zu fragen, wie kann ich zum Segen werden? Und die zweite Frage, wie geht es den Brüdern und Schwestern? Diese Herzensempathie, immer danach zu fragen, auch wie geht's denen dort? Wie geht's meinen Brüdern und Schwestern an anderen Orten, in anderen Diensten, in anderen Gemeinden, in anderen Bewegungen? Wie geht's denen dort? Und das von Herzen mit zu vollziehen und immer wieder zu fragen, wie können die gesegnet werden? Und wie kann man da auch selbst zum Segen sein? Einen Punkt nehmen wir mal noch. das ist hier eine wichtige Alltagsqualifikation für jeden Menschen, aber natürlich auch für Leiter. Und zwar, wir lesen hier, es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang. Nehemia 1, Vers 4. Da hat einer richtig zugehört, muss man sagen. Nehemia hört auf eine Weise zu, dass er nicht nur Informationen gewinnt und sagt, aha, alles klar, ja, schade für Jerusalem, gut, machen wir weiter mit unserem Tagesgeschäft, sondern er hört auf eine Weise zu, dass sein Herz bewegt werden kann. Und das ist die Frage, wie hören wir zu, wie stellen wir Fragen, wie begegnen wir Menschen? Wenn wir mit Menschen zu tun haben, sind wir in der Lage, auf eine Weise zuzuhören, dass unser Herz wirklich bewegt werden kann? Oder gibt es da innerlich eine Blockade und wir sind nur bei den reinen Sachinformationen und blockieren vielleicht auch bewusst, dass wir da nicht zu sehr mitgenommen werden von dem, was andere betrifft, damit ich einfach noch fröhlich mein Ding machen kann? Sondern dieses Zuhören, er will wirklich wissen, wonach er fragt. Also wenn wir eine Frage stellen, das ist ja so dieser Klassiker, ne, wie geht's dir? Diese Frage, ja gut natürlich oder nicht so gut, ja schade, ja gut, welches Thema haben wir jetzt? Das ist kein Fragen, das ist kein Hören, das ist im Grunde ein überflüssiges Gespräch. Aber das, was er hier macht, ist, er fragt und er will es wirklich wissen. Und das, was er erfährt, das bewegt ihn. Ehrliche Fragen und aufmerksames Hören sind ein Schlüssel zur Weisheit, muss man auch sagen. Wirklich Fragen stellen und dann wirklich hinhören, so wird ein Mensch weise und so wird man fähig, von Gott geführt werden zu können. Denn Gott wird uns nicht führen durch unsere Ignoranz und unser Desinteresse, sondern Gott wird uns führen dadurch, dass wir fähig sind, bewegt werden zu können. Das ist ja schon, steckt ja schon im Begriff drin, dass man bewegt werden kann. Dass ich nicht so versteinert und hart bin in meinem Herzen, dass da kann sonst was passieren, ich bleibe, wo ich bin, mit Körper, Seele und Geist, sondern dass wir fähig sind, bewegt werden zu können, dass Gott uns an andere Orte führen kann, aber dass er auch unser Inneres, unsere Seele an andere Orte führen kann und auch unseren Geist, dass wir also in der Lage sind, von ihm geführt werden zu können. Wer lieber selber redet, als zu hören, und da rede ich natürlich jetzt als Betroffener auch, wer lieber selber redet und seine Gedanken für so wichtig hält, anstatt zuzuhören, zu lernen, nachzufragen, tiefer zu verstehen, der wird Folgendes erleben. Zum einen, er wird an Oberflächlichkeit und Torheit zunehmen. Ein Mensch, der nicht hört, nicht wirklich zuhört, wird an Weisheit verlieren und einbüßen. Man wird auch emotional abstumpfen. Man wird auch Klarheit und Orientierung verlieren im Leben. Man wird den Schuss nicht hören in entscheidenden Momenten. Man wird also auch an der Führung Gottes vorbeilaufen. Und wird sich dann am Ende vermeintliche Führungen Gottes einbilden. Wenn man nicht mehr klar ist in seinem Inneren, wirklich zu verstehen, was Gott sagen will, wenn man nicht geübt darin ist, zuzuhören. Das sind, also wer das nochmal überprüfen möchte, diese Gedanken, der kann mal Sprüche und Prediger lesen. Da geht es viel um sowas. Die Frage Reden und Zuhören und Torheit und Weisheit und wie kommt das jeweils zustande und so, da kann man dazu nochmal eine ganze Menge lernen. Das ist wirklich hier beeindruckend, denn diese Art des Hörens, die bei Nehemia hier deutlich wird, die setzt in ihm wirklich was in Bewegung, was am Ende dazu führt, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird. Und vielleicht nehmen wir doch noch einen Punkt jetzt und die nächsten Punkte, die kommen dann nächste Woche dran, weil das gehört jetzt unmittelbar zusammen. Denn wir lesen, nachdem er so bewegt war im Herzen, also er weinte und trauerte tagelang, da heißt es, und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. An anderer Stelle sagt er dann noch, da betet er dann zu Gott und sagt, bitte Gott, hör auf das Gebet deines Knechtes, dass ich heute Tag und Nacht für die Söhne Israel deine Knechte vor dir bete. Das, was Nehemia macht in seiner Betroffenheit, ist, dass er diese Betroffenheit zum Gebet macht. Und das ist, also man kann sagen, zum einen gibt es keine bessere Psychohygiene, als das zu tun. bei allem, was uns betroffen macht, was uns fertig macht, was uns überfordert, was uns herausfordert, das zum Gebet machen. Wenn wir frustriert sind, wenn wir verletzt sind, wenn wir erschüttert sind, wenn wir uns Sorgen machen, wenn wir Angst haben, zum Gebet machen. Und das tut er Tag und Nacht. Warum Tag und Nacht? Na, weil er Tag und Nacht betroffen ist. Er kriegt es ja nicht los, so einfach. Er kann ja nicht einfach sagen, ja, jetzt mal gut, jetzt sind wir wieder lustig, sondern das bewegt sein Inneres und deswegen bewegt er es die ganze Zeit mit Gott. Und das ist das, was ein Nachfolger Gottes tut, nämlich alles, was ihn betrifft und was ihn bewegt, die ganze Zeit mit ihm zu bewegen und das in Gebet umzuwandeln, alle Sorgen, allen Druck, alle Probleme bei Gott entladen. Man kann es auch bei Menschen entladen, indem man ausrastet und indem man alle fertig macht. Aber man kann es auch bei Gott entladen mit ganzer Kraft, mit ganzem Herzen. Und das, was er hier tut, das sind keine Pflichtgebete. Ich bin klein, mein Herz mal rein, wo niemand drin wohnt als Jesus allein, Amen. Sondern das, was er hier tut, sind Herzensgebete. Und das fällt einem natürlich leichter, wenn man betroffen ist und wenn ein etwas so richtig umtreibt. Aber man hat auch das Gefühl bei ihm, dass es keine Ersterfahrung für ihn ist, sondern dass er sehr wohl weiß, wie Gebet aussieht. Und dass er weiß, was es bedeutet, von ganzem Herzen bei Gott zu sein, mit allem, was ihn betrifft. Und eins kann man auch sagen, Leute, die viel beten und mit Gott viel besprechen, die sparen sich so manches Gespräch mit Menschen und mit Seelsorgern und wo man, also so gut wie Seelsorge und Gespräche mit Menschen sind, und das brauchen wir auch, aber es gibt ja auch den Umstand, dass der ein oder andere so viel mit Menschen redet die ganze Zeit, weil er es einfach versäumt, mit Gott zu reden. Und für jede Sache brauchst du wieder jemanden, wo man sich so richtig auskotzen kann und ausheulen kann und wieder alle verrückt macht mit jeder neuen Kleinigkeit, die in meinem Alltag geschehen ist, weil man vielleicht nicht gelernt hat, mit Gott die Dinge zu bewegen und zu besprechen. Alles, was ist in unserem Leben, gehört zunächst mal in die Gegenwart Gottes. Alles, was mich umtreibt und was mich fertig macht, gehört in Gottes Ohren, dass wir es zu ihm bringen, und dann kann man auch vielleicht manchmal mit Menschen nochmal ganz anders umgehen. Und man ist nicht so eine Belastung für seine Umgebung. Denn wenn man alles, was einen umtreibt, bei Menschen rauslässt, ist es irgendwann nicht mehr feierlich und nicht mehr schön. Es braucht diesen Filter, dass man durch Gott hindurchkommt und ins Leben geht. Das waren ein paar Punkte. Es kommen noch ein paar sehr, sehr wichtige und spannende nächste Woche. Und wie gesagt, ich nehme das ja auch auf, und das kann man dann im Internet auf der Seite von Licht auf dem Berg auch nachhören. Wenn ihr jetzt zum Beispiel nächste Woche keine Lust mehr habt, hierher zu kommen, oder wenn jemand was verpasst hat, kann man das nachhören. Aber ich möchte einfach an der Stelle jetzt nochmal beten und euch einladen, nächste Woche euch nochmal den Rest anzuhören. Da sind ein paar Punkte dabei, die sind auch wirklich kostbar, nämlich zum Beispiel die Frage, was mache ich mit Ängsten und Widerständen und Gegenwind, der in meinem Leben kommt, und Verleumdung und dass man mir falsche Motive unterstellt und dass die Leute nicht mitmachen wollen und all diese Fragen, da geht Nehemia auf eine sehr spezielle Weise damit um. Das kommt dann nächste Woche. Aber jetzt möchte ich nochmal beten. Jesus, ich danke dir, dass du in der Lage bist, uns zu führen, so wie du die Könige dieser Welt schon geführt hast und in ihr Leben getreten bist. Und ich bitte dich, dass du dieses Buch Nehemia, aber auch die ganze Heilige Schrift für uns zum Leben erwächst. Und ich bitte dich, dass es zu uns spricht und dass wir danach leben können und wollen. Und ich bitte dich, dass wir mit Freude dir nachfolgen können und dass du uns auch ganz neu ins Gebet führst und uns zeigst, was es bedeutet, ein Leben und einen Alltag mit dir zu leben. Und ich bitte dich, dass du uns stark machst für die kommenden Jahre und für die nächsten Phasen, die auch in unserem Leben kommen, dass wir tragfähig werden, dass wir belastbar werden, dass wir zum Segen werden können für viele und dass wir zu Wegbereitern werden können. Und ich bitte dich, dass du was reifen lässt in uns und dass wir lernen können von Nehemia. Mach du dein Wort für uns lebendig. Danke, dass du mit uns bist. Amen.